ARD.
Es ist das Jahr 1986. Die Bhagwan-Bewegung in Oregon ist am Ende. Aber für Elfie geht Bhagwan weiter. Sie hängt irgendwie immer noch an den Guru.
Ich bin da aus dem Flugzeug gestiegen in Goa. Es war einer der ersten Direktflüge, glaube ich, mit der Condor damals. Und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt.
Elfie ist einfach gerne unter den Sannyasins, also den Bhagwan-AnhängerInnen. Sie liebt den ganzen Lifestyle, Yoga, Meditation und Gemeinschaft. Deshalb gibt es für sie nur eine Konsequenz. Sie will Bhagwan weiterfolgen und mit ihm nach Indien ziehen. In das Land, in dem ihr Guru geboren wurde, in dem er die Philosophie entwickelt hat, der sie folgt.
Das ist jetzt immer noch so, es ist the Motherland.
Ich bin Dennis Müller und das ist Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfie Donnelly. Folge 4: Peters Flucht. Nach dem Ende der Bhagwan Ranch in Oregon wenden sich viele Anhänger von Bhagwan ab. Andere ziehen mit ihm nach Indien, so wie Elfie mit dem kleinen Pavi im Gepäck. In Pune, im Südwesten von Indien, liegt der ursprüngliche Ashram von Bhagwan. Hier hat also alles begonnen. Hierher ist der Guru jetzt zurückgekehrt. Und hier wollen Bhagwans internationale Anhänger jetzt das aufbauen, was in Oregon so furchtbar schiefgegangen ist. Eine groß angelegte, utopische Gemeinschaft. Ich habe mir Videos von damals angeschaut. Der Ashram wirkt echt wie so eine Oase mitten in einer Großstadtwüste. Er ist sehr naturbelassen, es gibt keine asphaltierten Straßen, dafür viele Sträucher und Bäume. Und in deren Schatten sitzen die Sannyasins und meditieren. Oder sie machen Handarbeiten, nähen, weben, Arbeit für die Gemeinde und für Bhagwan. Der residiert in einem der Häuser auf dem Grundstück. Eine Audienz beim Guru gibt's vor allem für die Anhänger, die Geld haben. Und das trifft mittlerweile auch auf Anasha zu, a.k.a. Elfie Donnelly.
Ich habe einen Fehler begangen im Rückblick gesehen, dass ich damals ein bisschen viel Geld hatte, weil ich nicht mehr weiterschreiben konnte, Benjamin und Bibi, weil das für mich an irgendeinem Punkt klar war. Und sie hat meine Rechte, die Nutzungsrechte verkauft und habe für meine Verhältnisse unmoralisch viel Geld bekommen.
Okay, stopp. Das hat euch jetzt vielleicht ein bisschen überrascht. Deswegen nochmal langsam. Elfie Donnelly hat 1984 ihre Rechte an Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg verkauft. Das hat einen Grund. Elfie hat 67 Folgen Benjamin Blümchen geschrieben und mehr als 40 Folgen Bibi Blocksberg. Und irgendwie merkt sie, die Luft ist raus. Ihr fallen nicht mehr so leicht Geschichten ein. Und das Schreiben fühlt sich zum ersten Mal schwer an.
Also, dass es mir schwerfällt, dass ich nicht mehr lache beim Schreiben. Und das war eben auch so. Also es floss mir einfach nicht mehr so wie früher in die Tasten.
Und genau dann kommt da dieses Angebot.
Ich bin nicht sicher, ob zuerst das Angebot kam oder ob ich erst erwähnt habe, dass ich nicht mehr weiterschreiben möchte.
Und auf einmal steht etwas im Raum. Etwas ziemlich Radikales, wenn man bedenkt, was sich Elfie Donnelly da eigentlich über die Jahre aufgebaut hat. Millionen von verkauften Kassetten. Ihre Figuren, von denen so viele Kinder nicht genug bekommen können.
Jedenfalls hat mir dann der Produzent eines dieser berühmten Angebote gemacht, die man nicht ausschlagen kann.
Dieser Produzent, der arbeitet für Kiddings, den Verlag, der die Rechte kaufen will.
Hat man sich auf eine Summe geeinigt, die für mich utopisch war. Und
wie utopisch?
Utopisch.
Sehr hoch.
Für damalige Verhältnisse sehr hoch, ja.
Wenn ich mir das so anhöre, dann komme ich mir im Rückblick ein bisschen vor wie Markus Lanz, der etwas aus seinem Gast rauskriegen will. Nur, dass es bei mir halt nicht um Steuererhöhungen geht, sondern um den Preis für die Rechte an Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Aber Elfi ist hart geblieben. Mir gegenüber zumindest. In einem Interview mit dem SZ-Magazin wird sie etwas konkreter und erzählt, sie habe für die Rechte an Benjamin und Bibi jeweils einen sechsstelligen Betrag erhalten. Das klingt wie ein Haufen Geld. Aber andererseits, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sind zwei der erfolgreichsten Hörspielserien aller Zeiten. Vielleicht ist es gar nicht so ein guter Deal, den Elfi damals macht. Was heißt das jetzt für Bibi und Benjamin? Der Verlag kann jetzt andere Autoren reinholen, um neue Folgen zu schreiben. Die Hörspielserien gehen weiter, nur ohne Elfi. Für sie bedeutet das, sie hat jetzt einen dicken Batzen Geld auf dem Konto. Und das bekommt irgendwann auch der innerste Zirkel der Bakwan-Bewegung mit.
Und habe damit in Pune nicht hinterm Berg gehalten. War nicht schlau genug, nichts zu sagen, sondern stolz zu erzählen, ne, wie viel ich bekommen habe. Und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie auch da die Administration funktioniert und bla bla. Irgendwann hörte ich, es ging dem Ashram nicht gut und da gibt es irgendwelche finanziellen Probleme. Und dann fragte mich jemand, möchtest du nicht was spenden? Und ich habe gesagt, nein, eigentlich möchte ich nichts spenden, aber ich würde gerne mit meinem Kind hier leben. Und wir brauchen aber eine Schule. Und ich möchte nicht das Geld spenden, sondern ich möchte eine Schule finanzieren.
Damals ist Indien in weiten Teilen wirklich ein sehr armes Land. Die ganzen Sannyasins, die aus dem Westen kommen, wollen aber trotzdem gerne, dass ihre Kinder auf eine gute Schule gehen. Aber die gibt's im Ashram nicht. Auch nicht in der Umgebung. Irgendwie funny und passend für die ganzen gestressten westlichen Bhagwan-Fans aus den Großstädten. Auf nach Indien, den chilligen Yoga-Spirit und die freie Liebe mitnehmen, aber ein bisschen wie zu Hause soll es dann doch bitte schon sein. Elfis Sohn Pavi, der ja schon in Oregon mit dabei war, ist jetzt auch in Pune mit dabei. Er kommt bald in die erste Klasse. Deshalb sagt Elfi, okay, wir brauchen eine Schule und ich habe Geld. Na gut, dann bezahle ich die halt.
Ich habe das Geld überwiesen, ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie viel.
Wie viel?
Nein, sage ich nicht.
Naja, war ein Versuch wert.
Und dann kriegte ich eine Einladung zum Meister.
Wegen ihrer großzügigen Spende darf Elfi ihn treffen, den großen Guru Bhagwan himself. Und die beiden haben eine gute Zeit. Sie unterhalten sich über Gott und die Welt und Bhagwan klopft Elfi auf die Schulter. So nach dem Motto, toll, dass du, Anasha, etwas zum Wohl meiner Sannyasins beiträgst. Aber dann passiert etwas, das Elfi bis heute nicht fassen kann.
Das kam nicht zu dieser Schule. Das Geld verschwand. Und dann hat mich dann der Jayesh, so hieß der damalige kaufmännische Leiter, gerufen und sagte, weißt du, wir sind dir so dankbar, weil der Ashram war so bedroht von der Schließung durch die Polizei und wir mussten den Polizei bla bla bestechen und da war dein Geld sehr willkommen. Aber mach dir keine Sorgen, das alles wird passieren mit dem Haus und mit der Schule. Das ist natürlich nie passiert, Geld war weg.
Wir wissen ja leider nicht, wie viel Geld das war. Aber so eine Schule bauen und bezahlen, das kostet schon so ein paar Benjamin-Blümchen-Kassetten. Auch in Indien, auch 1988. Elfi ist enttäuscht. Sie fühlt sich betrogen. Und ja, man kann es nicht anders sagen. Die Bhagwan-Bewegung hat Elfi Donnelly übers Ohr gehauen. Ihr Geld hat sie nie wieder gesehen. Jetzt könnte man denken, na gut, dann aber jetzt nix wie raus da. Aber für Elfi ist es nicht so einfach.
Ich wollte ja auch meine Familie nicht verlieren. Das war ja alles meine Familie und mein neuer Wohnort dort. Ja. Ich kriegte dann auch eine Wohnung im Ashram und ja, Front Seat, ne? Das spirituelle Ego wurde, also weil er sprach dann in der Buddha Hall und dann gab es eben die speziellen Leute, die saßen dann in der ersten oder zweiten Reihe. Also irgendwann wusste ich dann auch, das wird's. Sag Adieu zu dem Geld, das kannst du vergessen, er ist selber schuld.
Elfi ist enttäuscht. Das heißt aber nicht, dass die ganze Philosophie und Spiritualität von Bhagwan für sie damit für die Tonne sind. Die Liebe zum Leben, der Glaube, dass jeder Mensch Gott ist, das gilt für Elfi auch danach noch. Sie sagt, dass sie die Zeit bei der Bhagwan-Bewegung niemals missen möchte. auch aus einem ganz speziellen Grund. Waren Sie bei der Bewegung eigentlich Elfie Donnelly und Peter Lustig?
Ja, nur, eigentlich nur in Deutschland. Ja. Also wenn das, klar, die deutschen Sannyasins, die wussten dann schon, wer man war oder was man gemacht hat. Aber natürlich in dem internationalen Zusammenhang war das völlig irrelevant.
Elfie und Peter können in dem Kult untertauchen. In Indien muss Elfie nicht Elfie sein. Also nicht Elfie Donnelly, die erfolgreiche Hörspielautorin. Niemand redet von Bibi und Benjamin. Und vor allem redet niemand von Peter Lustig, den in Deutschland inzwischen jeder auf der Straße erkennt. Sie und Peter können ausbrechen, die eigene Person mal hinter sich lassen. Einfach Anascha und Puratana sein. Ihren Bhagwan-Namen verwendet Elfie übrigens bis heute. Nach der Sache mit der Schule bleibt Elfie also noch eine Weile in Pune. Dann verlegt sie ihren Lebensmittelpunkt zurück nach Europa. Sie hat sich schon vor einiger Zeit ein Haus gekauft. Für sich und den gemeinsamen Sohn Pavi. Allerdings nicht in Deutschland.
Ich meine, wir waren ja befreundet. Wir wohnten dann in Mallorca beide. Peter, ich ging nach Mallorca, Peter kam hinterher. Er war ja auch doch ein überzeugter Vater, wollte ja auch in der Nähe vom Kind sein, ja. Und wohnte nur 5 Kilometer entfernt.
Richtig gehört. Mallorca. Lieblingsinsel von Richard David Precht, Bastian Schweinsteiger, Hunderttausenden von Partytouristen und irgendwann auch die Heimat von Elfie Donnelly und Peter Lustig. Wobei man sagen muss, Ende der 80er, Anfang der 90er ist der Ballermann noch nicht so ein Ding. Die Insel ist eher noch so ein Sehnsuchtsort von KünstlerInnen mit Aussteigerambitionen. Peter und Elfie wohnen auf Mallorca in derselben Gegend. Sie sehen sich oft und haben weiter trotz ihrer Trennung ein super Verhältnis.
Da waren Sie ja schon getrennt zu dem Zeitpunkt.
Da waren wir schon getrennt.
Das ist jetzt erstmal ungewöhnlich, wenn man das so hört.
Wieso?
Naja, eben, also ich kenne Sie jetzt, aber ich glaube, für so Leute, die eben auf dem Papier sehen, okay, Trennung Peter Lustig war da.
Ganz kurz, ich bin selber ein Scheidungskind. Deswegen ist die Vorstellung, dass meine Eltern ohne großen Stress weiterhin ein gutes Verhältnis haben, einfach crazy für mich. Aber hey, es spricht ja für Elfie und Peter, dass das bei den beiden anscheinend anders ist. Sie hängen also auf Mallorca weiterhin gerne miteinander ab. Als Eltern, die gut befreundet sind. Und sie machen das auch, weil Elfie ein Buch über Peter schreiben will. Über seine Kindheit. Peters Flucht. Darin geht es um Peters Lebensgeschichte, beschrieben als Coming-of-Age-Roman. Die bekannte Kinderhörspielautorin schreibt also ein Kinderbuch über den Star des Kinderfernsehens.
Ja, bei ihm zu Hause auf dem Sofa, unterbrochen von einigen Kaffeesitzungen, weil er war so ein Fan von Kaffeemaschinen. Peter hatte immer tolle Kaffee-Espresso-Maschinen. Und dann hat er mir ja viele Sachen erzählt und ich habe es teilweise auch aufgenommen.
In dem Buch erzählt Elfie also Peter Lustigs Kindheit nach. Ganz ehrlich, ich hatte erstmal Schwierigkeiten, mir Peter Lustig als kleinen Jungen vorzustellen. Für mich hat Peter Lustig einfach schon immer diese Halbglatze und irgendwie etwas sehr Erwachsenes. Aber dann habe ich Peters Flucht gelesen. Und jetzt kann ich ihn mir vorstellen. Den kleinen Peter Lustig. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn jetzt auch immer vor mir sehe. Den kleinen Jungen, der echt viel durchmachen musste. Weil ich glaube, dass ich ihn dadurch etwas besser verstehe. Peter Lustig wird 1937 in Breslau geboren. Eine harte Zeit, um geboren zu werden. Breslau liegt im heutigen Polen, in Schlesien. Das war damals Teil des Deutschen Reiches. Als Peter geboren wird, sind die Nazis schon an der Macht. 2 Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg.
Die Sirene heulte. Peter wurde von der Großmutter hochgerissen. Stolpernd rannte sie hinter dem Großvater her, in den Keller hinunter.
Wir haben ein paar Stellen aus Peters Flucht von einer Sprecherin einlesen lassen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr das hört, seht ihr den kleinen Jungen auch.
Peter fiel hin. Der Großvater hob ihn hoch und schob sich mit ihm zusammen durch die enge Kellertür.
Peter wächst in Breslau auf, bei seiner Oma und seinem Opa. Sein Vater stirbt, als er ein Jahr alt ist. Und seine Mama ist erst 18, als Peter auf die Welt kommt. Sie kann sich nicht wirklich um ihn kümmern, also gibt sie ihn ab an die Großeltern. Und die bleiben das ganze Leben lang wichtig für Peter. Vor allem sein Opa Willi. Der wird sogar bei Löwenzahn eine Rolle spielen.
Großvaters Glatze glänzte wunderschön. Peter saß auf seinen Schultern. Mit der freien rechten Hand strich Peter immer wieder über den blank polierten Kopf. Mit der anderen Hand suchte er Halt an dem dicken Mantel, den der Großvater trug.
Opa Willi war der Lieblingsmensch des kleinen Peter. Peters Mutter Lina, die ihn abgegeben hat, die kommt in Peters Flucht nicht so gut weg.
Beeil dich, Lina kommt bald. Peter schluckte. Seine Mutter. Er hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn Lina kam. Ein Kind soll sich doch freuen, wenn die Mutter kommt, dachte er. Aber er freute sich nie.
Die Beziehung zwischen Peter und seiner Mutter wird sein Leben lang schwierig bleiben. Auch Elfi, der Peter ja die ganze Story erzählt hat, ist kein Fan von ihr.
Er erzählte immer, dass seine Mutter sehr, sehr kalt und gefühllos ist. Und ich habe die Lina auch kennengelernt später und habe das auch so empfunden.
Peter wächst also nicht bei seiner Mutter auf, sondern bei seinen Großeltern. Aber dann passiert etwas. Breslau wird bombardiert.
Wieder landete ein glühender Brocken haarscharf neben ihnen. Der ganze Torbogen schien zu schwanken. Der Großvater rannte los und zog die Großmutter hinter sich her. Peter fühlte die Hitze, die von dem Bogen ausging. Dann waren sie durch. Kurz holte der Großvater Luft und drehte sich um. Da fiel der Bogen krachend in sich zusammen und begrub einen schreienden Jungen unter sich.
Er hat es eigentlich relativ emotionslos erzählt, bis auf den Moment, wo er aus Breslau unter diesem brennenden Torbogen, dass er da durchlaufen musste und dass er da halt den Postboten gesehen hat, der verbrennt und dessen Glieder zucken noch. Da hat er dann aufgehört und dann weiß ich nicht mehr, haben wir wahrscheinlich Musik gehört und Kaffee getrunken und so. Da wollte er nicht weiter drüber reden.
Seine Großeltern beschließen, aus ihrer Heimat zu flüchten. Gemeinsam mit Peter finden sie Unterschlupf bei einem Bauern. Aber die Familie hat kaum etwas zu essen.
Und du wirst an die Türen klopfen und um Essen bitten, sagte der Großvater weiter. Dir werden sie eher etwas geben, weil du ein Kind bist. Betteln, sagte die Großmutter.
Der achtjährige Peter Lustig muss betteln gehen. Ich kann mir vorstellen, dass ihn solche Erfahrungen ziemlich geprägt haben. Viele Menschen, mit denen ich für diesen Podcast gesprochen habe, haben Peter Lustig als sehr großzügig und hilfsbereit beschrieben. Vielleicht auch, weil er wusste, wie es ist, nichts zu haben. Dass Peter diese Zeit geprägt hat, da ist sich auch Elfi Donnelly sicher. Sie sagt sogar, die Zeit hat ihn traumatisiert. Und sie erzählt mir, wann sie das gemerkt hat. Damals, als sie wegen ihrer Panikattacken kaum noch das Haus verlassen konnte. Da waren die beiden ja noch zusammen, aber Peter, sagt sie, sei unempathisch gewesen. Er habe ihre Probleme einfach nicht ernst nehmen können.
Also diese internen Prozesse, die er als Panik sehr wohl kannte, aus seiner Fluchtgeschichte, die sollten einfach nicht sein. In seiner Realität. Das sollte nicht sein. Und das war halt dann also für mich ein Ausdruck von der Kälte, wo ich jetzt später wusste, dass das keine Kälte war, sondern weil er konnte es nicht. Ne? Also er hat ihn gequält. Aber ich fühlte mich damit natürlich sehr allein. Ja.
Elfi erzählt in ihrem Buch die Geschichte des kleinen Peter bis zum Kriegsende. Und dann kommt nochmal ein ziemlich tragischer Moment. Peters Großeltern, die ihn aufgezogen haben und die ihn über alles lieben, die fassen einen schweren Entschluss, weil sie alt sind und gebrechlich. Sie können keinen kleinen Jungen großziehen. Deshalb soll Peter zurück zu seiner Mutter.
Wir wollen doch nur dein Bestes, Muckele, sagte die Großmutter. Tränen liefen ihr über die Wangen. Uns fällt es auch nicht leicht. Ich weiß gar nicht, was wir ohne dich machen sollen. Bitte, bitte, sagte Peter. Bitte lasst mich bei euch.
Seinen Großvater sieht Peter nie wieder. Den Mann, der ihn in der prägendsten Phase seiner Kindheit begleitet hat. Aber Peter erhält die Erinnerung an ihn aufrecht. Auch in den Jahren, als wir ihn kennenlernen, bei Löwenzahn. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Peter in der Serie einen Hund hat. Der heißt Willi, genau wie sein Großvater. Und da ist noch etwas. Schließt mal die Augen. Stellt euch mal vor, ihr steht vor Peter Lustigs Bauwagen aus Löwenzahn. Ihr geht vorbei an der sprechenden Ukulele Klaus Dieter und an der Wendeltreppe aus Holzstühlen, bis ihr hinter dem Wagen steht. Da ist Peters Badezimmer, also Badewanne und Waschbecken, verdeckt von einem rot-weißen Duschvorhang. Und da, an der blauen Wand, hängt auch ein Bild. Es ist ein Bild von Peters geliebtem Opa Willi. In der allerersten Folge von Löwenzahn, als Peter von seinem Pusteblumenhaus in den Bauwagen zieht, da bekommt das Bild sogar eine extra Erwähnung.
Leer ist jetzt das Haus und traurig. Und von mir bleibt keine Spur. Doch hier hing das Bild von Opa. Dort stand meine alte Uhr.
Ich habe dieses Buch in letzter Zeit, was wir schon so viele Jahre her, mehrfach angeboten und gesagt, Leute, wir haben jetzt eine Fluchtgeschichte von Flüchtlingen, denen man teilweise gar nicht zugesteht, dass sie Grund haben zu fliehen. Warum legt man das nicht neu auf?
Ich finde es auch ein tolles Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Wirklich.
Nein, das muss schon wieder irgendwas Neues sein. Also ich werde es aber weiter versuchen jetzt auch.
Elfi und Peter sind schon seit Jahrzehnten kein Paar mehr. Und trotzdem spricht sie noch sehr liebevoll über ihn. Man spürt richtig, wie wichtig die beiden füreinander waren.
Einzelkinder zu sein, die traumatische Kindheiten hatten, das ist natürlich etwas, das einen verbindet. Auch wenn wir das lange Jahre gar nicht so verbalisiert haben. Auch nicht realisiert haben, was einen wirklich verbindet. Aber das war eine innere Einsamkeit.
Elfi Donnelly hat nämlich auch keine so glückliche Kindheit gehabt. Im Gegenteil. Elfi Donnelly wird 1950 in London geboren. Ihre Mutter kommt aus Wien, ihr Vater aus Irland. Daher übrigens auch ihr Nachname, Donnelly. Er ist damals Soldat bei der britischen Marine und ein schwieriger Typ.
Ja, der war, erstmal war er schwerster Alkoholiker und dann war er ja, ein Kleinkrimineller. Der fuhr halt zur See, um die ganze Welt immer, alle heiligen Zeiten kam eine Postkarte aus, weiß ich nicht, Shanghai oder sonst wo. Und er war immer mal wieder dazwischen im Knast wegen irgendwie Scheckbetrug, Fahrraddiebstahl, also so völlig blödsinnige Sachen.
Elfi hat keine gute Beziehung zu ihrem Vater. Ihre Mutter irgendwann auch nicht mehr. Also trennen sie sich. Die Mutter zieht zurück nach Wien und nimmt Elfi mit. Elfi muss also früh ihre Heimat verlassen, wie Peter. Und in Wien zieht sie dann zu ihren Großeltern, auch wie Peter. Auf einmal ist sie in einem ganz neuen Land und muss erstmal Deutsch lernen.
Ich erinnere mich nur an die ersten paar Wochen im Kindergarten, wo die dann zu mir sagten, die ist ja dumm, die spricht ja nicht.
Seit dieser Zeit fühlt sie sich als Außenseiterin und bleibt mit diesem Gefühl lange allein. Bis sie irgendwann Peter trifft, der das Gefühl auch kennt. Und es gibt noch eine Parallele. Ein Mensch in Wien ist Elfi ganz besonders wichtig. Ihr Opa.
Er war ein super gebildeter Mann. Also alle Bildung, die ich jemals wirklich erfahren habe, habe ich ihm zu verdanken, weil ich bin mit 15 von der Schule geflogen.
Elfi Donnelly, die Erfinderin von Benjamin Blümchen, dem freundlichen Elefanten und Bibi Blocksberg der kleinen Hexe, die Millionen Kinder quasi miterzogen hat, ist von der Schule geflogen.
Naja, die Schule war eine Katastrophe für mich. Ich war wirklich eigentlich in der falschen Schule. Mich halt in eine Schule, ein Gymnasium gepackt, wo ich umgeben war nur von Diplomatentöchtern und es war eine reine Mädchenschule.
Bisher hatte ich ja vor allem den Eindruck, dass die junge Elfi eher unsicher war. auf der Party in München oder mit Peters Künstlerfreunden in Berlin. Aber die Teenager-Elfi war anscheinend eine richtige Rebellin. Sie eckt immer wieder an auf ihrer extrem braven Mädchenschule. Das liegt auch daran, dass Elfi von den anderen nicht wirklich akzeptiert wird. Sie kommt eben nicht aus einer ordentlichen Familie. Ihre Eltern sind getrennt, ihr Vater wer weiß wo. Das ist damals noch ein riesiges soziales Stigma. Und auf die Ausgrenzung reagiert sie trotzig. Sie hat keine Lust auf ihre Mitschülerinnen und schon gar nicht auf ihre autoritären Lehrer. Sie sagt jedem ihre Meinung und niemand darf ihr dumm kommen. Also wirklich niemand.
Die Lehrerin, also damals nannten wir ja alle Professoren, die Professorin, die eine hat einfach mich beschimpft für irgendeine schlechte Arbeit, die ich gemacht habe als vaterloses Kind. Und darauf ist mir die Hand ausgerutscht.
Elfi Donnelly gibt ihrer Lateinlehrerin eine Ohrfeige. Dafür würde man auch heute noch von der Schule fliegen. Aber Elfi ist es damals egal.
Ja, und da war meine Mutter eben schon schwer krank. Also ich war damit konfrontiert, dass eigentlich zu Hause eine sterbende Mutter liegt. Und da ist eine Lehrerin, die mich beschimpft als vaterloses Kind.
Elfis Mutter hat nämlich einen Tumor im rechten Auge. Auch diesen Teil ihrer Vergangenheit wird Elfi später in einem Buch verarbeiten. Das Buch heißt Das Glasauge. Denn so ein Glasauge hat ihre Mutter drin, nachdem sie ihr richtiges Auge an den Tumor verliert. Kurz nachdem Elfi von der Schule fliegt, stirbt ihre Mutter. Von da an ist sie mit ihren Großeltern in Wien allein. Elfi ist schon als Kind und Jugendliche extrem selbstständig. Bei meiner Recherche musste ich immer wieder an Elfis Figuren denken. An Bibi Blocksberg, die Hexe, die macht, was sie will. Oder an Carla Kolumna, die rasende Reporterin, die Neustadt mit ihrer Neugier zusammenhält. Das sind Mädchen und Frauen, die sich nichts sagen lassen. Genau wie Elfi. Sie hatte echt eine harte Kindheit und musste stark sein und ihr Ding machen, weil Autoritäten wie ihr Vater oder ihre Lehrerin sie nicht unterstützt haben. Genau das. Diese Haltung, dass Menschen, nur weil sie zum Beispiel Lehrer sind, nicht automatisch schlauer sind als Kinder, die ist immer wieder in Elfis Hörspielen zu finden. Zum Beispiel bei Benjamin Blümchen und die Schule. In der Folge wird Benjamin Mathelehrer. Statt den Kindern den Lehrplan einzuprügeln, backt er viel lieber Eierkuchen mit ihnen. Dabei lernen die Kinder aber trotzdem was über Mathe.
Zuerst kommen wir zum Unterrichtsfach Rechnen. Wie ich gehört habe, haben Sie kein einziges Mal Unterricht im Rechnen erteilt, Herr Blümchen. Ich frage die Kinder also jetzt, wie viel ist 5 und 7? Du da mit dem Rotschopf?
Weiß ich nicht.
Da sieht man's. Da haben sie's.
Überleg doch mal, Momme. Wenn man einen Eierkuchenteig bereiten will, dann...
Ah, ja, jetzt weiß ich's wieder. 5 Eier und 7 Eier sind 12 Eier. Wenn ich gerade eins runterfällt, dann sind's nur noch 11.
Ich hatte Elfi ja schon in der vergangenen Folge danach gefragt, ob ihre Zeit bei Bhagwan sich auch bei Bibi und Benjamin wiedergefunden hat. Und sie meinte, eher nicht. Aber ihre Kindheit und die von Peter, die sind immer wieder in ihre Arbeit eingeflossen.
Mir ging es darum, mir meine eigenen Sachen anzuschauen, meine eigenen Traumata, meine eigenen alten Probleme. Und dann, daran habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Und sowas hat natürlich, es hat immer Einfluss auf das, was man schreibt.
Vielleicht müssen wir uns einmal kurz erinnern, wie Kindheit und Erziehung früher eigentlich oft waren. Nicht nur in der Nazi-Zeit, sondern auch noch in den 50ern und 60ern. Fragt mal eure Eltern, wie die aufgewachsen sind. Oder eure Großeltern, falls ihr noch welche habt. Klar, Familien sind unterschiedlich. Aber der Grundkonsens war lange Zeit, Kinder haben nichts zu melden. Die sollen gehorchen, brav sein, sauber sein. Sie haben nicht mitzureden. Und wer nicht gehorcht, der wird häufig sogar geschlagen. Bis in die 80er hinein war es völlig normal, dass Kinder richtig verprügelt wurden. Und bis zum Jahr 2000 war das sogar noch legal. Bei den Nazis war der Grundsatz, wer zu liebevoll mit seinem Kind umgeht, der verzieht es nur. Zärtlichkeit und Nähe sind schlecht. Liebesentzug und Strafen sind gut. Und diese Art, über Erziehung nachzudenken, die hat sich wirklich lange gehalten. in den Familien und auch an den Schulen. Kein Wunder, dass die Lehrer bei Elfi immer so schlecht wegkommen. Elfi und Peter kämpfen ihr ganzes Leben lang gegen diese Art von Erziehung. Deswegen machen sie Fernsehsendungen und Hörspiele, in denen Kinder mutig sind und neugierig und selbstständig. Deswegen gehen sie zu Bhagwan, um den Ängsten zu begegnen, die sie seit ihrer eigenen Kindheit mit sich rumtragen. Deswegen hat Elfi gleich zwei Bücher geschrieben, über ihre Kindheit und die von Peter. Und deswegen wollen sie bei ihrem eigenen Kind alles anders machen. Ihr Sohn, Pavi Lustig, soll ohne Angst aufwachsen, ohne den ganzen Mist. Ob das geklappt hat, das erzählt er uns selbst. In der nächsten Folge. Das war die vierte Folge von Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfi Donnelly. Ein Podcast von Julius Bretzel, Emily Glaser, Sabrina Höbel, Nico Kappel, Simon Wörz und mir, Dennis Müller. Dramaturgie: Klaus Uhrich. Sprachaufnahmen: Christoph Brandner. Regie: Klaus Uhrich und Fabian Zweck mit Originalmusik von André der Hörmeier. Redaktion: Mareike Mage und Clara Neubert. Danke an Theresa Höpfel, Max Brandstetter und Cornelia Braun. Stars unserer Kindheit ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und RBB 2025. Jetzt noch ein Podcast-Tipp. Alles Geschichte, der History-Podcast. Da geht es um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben. Wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen, wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten oder auch des künstlichen Lichts. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden. Und ist Robin Hood auf der Spur? Hat es den mutigen Bogenschützen überhaupt gegeben? Der Podcast reist sogar bis in die Steinzeit zurück, zum Ulmer Löwenmenschen und zu den ersten Mammutflöten. Wirklich spannend. Hört doch mal rein und lasst euch überraschen in Alles Geschichte, der History-Podcast. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.